Pünktlich zum Start. Der Sascha räuspert sich nochmal und wir sind startbereit. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kryptonerds Uncut. Ich freue mich, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Wie immer um 11.30 Uhr und heute auch pünktlich und heute nicht an einem anderen Wochentag. Sascha, seit wann? Ich glaube, 2 Wochen hatten wir jetzt in Folge. Da waren wir nicht pünktlich, beziehungsweise nicht an dem Tag, den wir versprochen haben. Jetzt sind wir wieder back on track und damit herzlich willkommen. Sascha, schön, dass du wieder mit dabei bist.
Danke, aber immerhin immer wöchentlich, das ist ja auch eine Aussage, die man auch erstmal halten muss.
Genau, richtig, immer wöchentlich, genau, da ziehen wir auch durch, beziehungsweise ich, weil Sascha macht ja auch zwischendurch immer mal Urlaub, aber ich ziehe zumindest durch. So, aber an dieser Stelle erstmal schön, dass ihr da seid. Ich glaube, das war eine ganz spannende Woche, vor allem aus deutschem Aspekt oder unter deutschen Gesichtspunkten. Die Woche ist, glaube ich, was passiert, es war schon länger in der Anbahnung, ja, und ich glaube, es ist auch nichts komplett Neues, aber für einige europäische Zentralbanker war das bestimmt etwas, was man sich vor 4, 5 Jahren hätte nicht erdenken können. Die 12 der größten Banken Europas, darunter unter anderem auch die DekaBank und DZ Bank, also die Zentralinstitute von den deutschen Sparkassen und Genossenschaftsbanken, also Volksbanken, haben jetzt öffentlich gemacht, dass sie gemeinsam einen regulierten Euro-Stablecoin auf der Blockchain bauen. Ja, und da gehen wir gleich nochmal ein Stückchen drauf ein, wer ist da alles mit dabei. Und parallel, Michael Saylor hat wieder zugeschlagen mit Strategy, einen der größten Käufe des Jahres gemacht. Was es damit auf sich hat, schauen wir uns heute auch genauer an. Und Sascha, in den letzten 18 Tagen gab es so viele Hacks im DeFi-Bereich wie lange nicht mehr. Auch das ist ein Thema. Und Russland legalisiert Krypto für den internationalen Handel. Auch das ist natürlich ein wichtiger Schritt. Ob es ein guter Schritt ist, auch das diskutieren wir. Ja, ich glaube, es ist einiges dabei heute. Und wie immer, vielen, vielen Dank an unsere Kollegen von Bison. Liebe Grüße nach Stuttgart. Letzte Woche noch auf der Invest und vor Ort quasi Bison und Börse Stuttgart getroffen. Das war mega, hat Spaß gemacht, alle mal persönlich zu sehen und jetzt aber wieder im schönen, wunderschönen Norden und jetzt geht's wieder gewohnte Bahn weiter. Sascha, gibt es irgendwelche Highlights von deiner Seite aus dieser Woche? Was sind so die Themen, die du bisher wahrgenommen hast?
Ja, wie du es gerade zusammengefasst hast, also halt gerade eben, ich meine, diese ganze Anhörungsgeschichte vom neuen oder vom vermeintlichen Ersatz für Powell, Warsh war ja die Woche. Da können wir mal reinspringen, aber natürlich auch die DeFi-Hacks. Morgan Stanley hat ja dazu auch die Woche gesagt, das ist im Prinzip diese ständigen Hacks mehr oder weniger die institutionelle Adaption massiv bremsen.
Ja.
Weil natürlich jeder Angst hat.
Ja. Ständigerweise. Ja, definitiv. Ich steig einfach mal ein, ich teile den Screen und dann gehen wir mal durch die News, die wir uns rausgesucht haben und ordnen das mal ein bisschen genauer ein. Ich glaube, diese Woche, ja, war wieder tatsächlich echt spannend. Der Bitcoin hat gut aufgedreht. Wir waren teilweise über 78.000. Davor die Wochen haben wir uns immer so an der 76.000er Marke versucht und sind da zweimal abgeprallt. Jetzt sind wir drüber geschossen. Ja, ich glaube, es ist so ein bisschen spannend. Es bleibt spannend zu schauen, wie geht's jetzt weiter. Ne? Also so das ganze Thema Waffenstillstand zwischen den USA und dem Iran. Ich glaube, der Waffenstillstand, hattest du eben gerade im Vorgespräch schon erwähnt, Sascha, zwischen Libanon, Israel, wurde jetzt nochmal verlängert. Was hast du da an Informationen?
3 Wochen, glaube ich, war gestern mal ein Announcement, dass JD Vance und Rubio und das ganze Team an Negotiatoren hat sich wohl getroffen mit der Führungsriege im Libanon. Und daraufhin, weil die Gespräche wohl sehr positiv verlaufen sind, hat hier Trump einen dreiwöchigen Waffenstillstand zugestimmt, beziehungsweise das Ganze verlängert.
Ja. Und Trump will ja eigentlich auch unbedingt einen Deal Richtung Iran. Ja, ich glaube, er checkt so langsam, wie teuer der Krieg da unten ist und dass er nicht so richtig weiterkommt. Und der Iran sagt aber so, ja, warum sollen wir jetzt mit euch großartig verhandeln? Wir sind ja jetzt hier nicht groß am Verlieren, also wir müssen jetzt nicht unbedingt in die Verhandlungen gehen. Und das finde ich ganz spannend, weil das wird echt eine harte Nuss für Trump und ist die Frage, wie er das managt. Also heute wäre ja das Ende des Waffenstillstands gewesen. Da ist ein Stück weit die Frage, wie geht's heute weiter? Trifft man sich heute doch noch zu Gesprächen? Ich glaube, es gibt keine Anzeichen aktuell dafür, dass Gespräche geführt werden. Und von daher.
Ja, weiß nicht. Also da ist ja wirklich, die Datenlage ist ja so undurchsichtig und ja, im Prinzip weißt du ja auch nur das, was irgendwie bei True Social veröffentlicht wird von Trump, und da geht es aber einmal in die Richtung, einmal in die andere Richtung. Er sagt schon, dass Gespräche geführt werden im Hintergrund an verschiedenen Stellen. Gestern hat er auch mal gesagt, so ja, er ist im Überlegen, quasi Tötungsschläge zu führen gegen die Member vom Regime, welche sich quasi negativ äußern, beziehungsweise Verhandlungen negativ gegenüberstehen. Mhm. Also ja, du weißt halt einfach gar nicht, was los ist.
Ja, ja, ja. Also das ist für mich gerade auch so ein riesiges, riesiges Fragezeichen, weil de facto in dem Moment, wo es wieder losging, war es die letzten Male immer so, Bitcoin nach unten, Öl nach oben, ja, und deswegen war so für mich nicht ganz nachvollziehbar, dass die Märkte jetzt so nochmal nach oben geschossen sind kurzfristig, weil de facto ist es ja nicht vom Tisch, dass der Frieden jetzt dauerhaft hält. Klar, ist auch immer nur ein Indikator, ein Thema, aber die letzten Wochen war das schon der massive Treiber, den wir immer wieder gesehen haben. Sobald es wieder losging, ist Krypto nach unten geschossen und Öl nach oben geschossen, und du konntest die Charts nebeneinander legen und die sind quasi einmal so gelaufen. Ja, und das ist für mich ja jetzt gerade ein bisschen verwunderlich, dass wir da so sehr stark drauf reagieren, positiv drauf reagieren, was dieser fragile Waffenstillstand da gerade ist. Bleibt abzuwarten, was heute und übers Wochenende passiert, aus meiner Sicht. Ja,
ja, genau. Sortieren wir nach den größten Gewinnern. Wen haben wir denn da die Woche?
Was haben wir da? Stable, krass, Humanity Stable Protocol, Chili's ist auch krass, ne? Das, die hatten ja so den ganzen Hype rund um die NFT-Mania, ja, 2021, 2022, wo sie auch sehr viel so große Fußballvereine unter Vertrag genommen haben. Das war für mich eh immer schon so ein bisschen so fraglich, aber anscheinend gibt's sie ja noch, aber dümpeln irgendwie bei 4 Cent rum. Aber scheinbar die letzten Tage haben die aufgeholt. Weiß nicht, gibt's da irgendwas an News? Bist du jetzt nicht.
Nee, vielleicht haben sie irgendwie ein neues Projekt jetzt zur, keine Ahnung, zur Fußball-Weltmeisterschaft.
WM könnte natürlich jetzt wieder ein Treiber sein für die. Ja, weil de facto sieht es jetzt überschaubar aus, die letzten Monate. Ja. Aber doch eigentlich schon, ja, jetzt seit... Gut dazu gewonnen, ja. Okay, ja, knapp 16%. Nee, aber habe ich keine Hintergrundinfos. Aber könnte natürlich sein, das ganze WM-Thema, dass das jetzt nochmal wieder in die richtige Richtung pusht. Wir hatten letztens Rave-Protokoll. Kannst du dich noch erinnern, Sascha? Unter unseren Quadruppel-Duppel-Gewinnern mit tausenden Prozent, ja.
Ja, was haben wir gesagt? Im Zweifelsfall ist es Marktmanipulation. Und was war's? Es war Marktmanipulation und das ist komplett abverkauft worden. Das ist gecrashed über 90% innerhalb kürzester Zeit.
Ja, ja, ja.
Also ein paar Leute haben sich die Taschen ordentlich voll gemacht.
Ja, ja, genau, richtig. Und wir hatten mal wieder den richtigen Riecher. Ja. Genau. Und Verlierer der Woche, Aave. Das würde ich gerade noch so ein bisschen zurückstellen, weil da sprechen wir gleich nochmal drüber. Dann lass uns doch einfach mal in die News gehen und zu sprechen, was die quasi dieses Konsortium, was jetzt gebildet wurde, aus diversen Großbanken, ja, wir können ja mal ein paar nennen, die BBVA, das ist die größte spanische, eine der größten spanischen Banken, die BNP Paribas ist dabei, die DK Bank, DZ Bank, UniCredit ist dabei, also wirklich Schwergewichte aus der Finanzszene. Und was machen die? Die bauen ein Euro-Stablecoin. Ein Geschäftsführer ist jemand, den wir beide zumindest ganz gut kennen, würde ich jetzt mal sagen. Ja, ehemaliger Coinbase Deutschland Manager, Jan-Oliver Sell. Liebe Grüße an dich, Olli. Da ist es so, dass der jetzt quasi dort Geschäftsführer ist und das mit aufbaut. Die haben sich auch jetzt vor kurzem, ich glaube sogar diese Woche wurde das announced, auf Fireblocks quasi sich entschieden für Fireblocks als technischen oder als technisches Underlying. Und ja, da wächst natürlich jetzt ein großer Stablecoin-Anbieter heran. Was bedeutet das aus deiner Sicht und was hat es vielleicht auch für Auswirkungen auf so Player wie AllUnity oder dergleichen? Muss ich mal Alex fragen, wie er das eigentlich sieht, aber was schätzt du?
Ja. Angebot und Nachfrage halt wie immer im Markt, ne? So dass ja auch die großen US-Stablecoins, wo sich USDT und USDC mehr oder weniger natürlich auch um den gleichen Markt streiten. Und das Gleiche wirst du synchron auch in Europa haben mit, wie du sagst, AllUnity, mit Qivalis. Die Frage ist natürlich immer die Adoption Rate. Ja? Für was wird dieser Stablecoin am Ende des Tages tatsächlich verwendet? Also wo sind die Zahlungsströme, die über den Stablecoin abgebildet werden. Wo passiert ein On-Ramp, wo passiert ein Off-Ramp? Das ist ja der interessante Part daran.
Ja. Genau, also hier wird auch geschrieben, das Qualys-Konsortium zielt darauf ab, die ganze US-Dollar-Dominanz mit einem regulierten und Mika-konformen Angebot zu challengen, ja, und möchte da dementsprechend einen starken Euro-Stablecoin etablieren. Und der Euro ist der zweitmeist gehandelte Währung der Welt für ein Daily Average Volume nearly 1.1 Trillion US-Dollar. Also das ist schon Wahnsinn, was da drüber geht. Und wenn du dir vorstellst, dass du nur einen Teil dessen in Stablecoins abgreifen kannst von diesem Riesenvolumen, ja, dann weißt du auch, dass das Geschäftsmodell dahinter auch funktionieren kann. Ja.
So. Ja.
Also das dazu. Genau, aber es ist spannend. Also wenn du, keine Ahnung, guck 5 Jahre zurück, ja, hättest du das als nicht möglich erachtet. Ja, heute sind wir da, dass quasi Privatanbieter im Euro-Stablecoin oder im Stablecoin-Bereich gibt, ja, die riesig sind, die Geld drucken. Schauen wir auf Tether. Wahnsinniges Geschäftsmodell. Ich weiß nicht, was die an Revenue pro Kopf haben. Ich glaube, nur noch Polygon und OnlyFans ist besser pro Kopf Umsatz pro Mitarbeiter. Das ist Wahnsinn. Es sind wirklich kleine Teams, die da tatsächlich sehr, sehr profitabel sind. Und vor 5 Jahren hätte damit wahrscheinlich keiner gerechnet. Jetzt springen die großen Banken drauf und ja, würden dann wahrscheinlich gleich auch ihre eigenen Voluminas dort mit einbringen, könnte ich mir vorstellen. Und dann kommst du natürlich super schnell auf Traction. Ja, genau. Okay.
Werbung. Wenn du mit Krypto starten willst, ist nicht die erste Frage, welchen Coin kaufe ich, sondern wem vertraue ich und wie kompliziert wird das? Genau deshalb möchte ich dir heute unseren Partner Bison empfehlen. Bison ist der Krypto-Broker von der Gruppe Börse Stuttgart mit über 160 Jahren Erfahrung am Markt und Made in Germany. Der Fokus ist ganz klar: Einfachheit und Zuverlässigkeit. Du kannst dich in der App oder über Web kostenlos registrieren, dich ganz einfach verifizieren und dann in wenigen Minuten loslegen. Was ich als einsteigerfreundlich empfinde, Bison hat ein intuitives Design, mehr als 50 echte Coins wie Bitcoin oder Ethereum und der Handel ist gebührenfrei, ohne Kosten für Ein- und Auszahlung oder Kontoführung. Wenn du Bison jetzt einfach mal austesten möchtest, bekommst du mit dem Aktionscode BITCOIN10 10 Euro in Bitcoin. Wie? Kostenlos registrieren, Konto verifizieren, Geld einzahlen und Krypto handeln. Hinweis auf die Teilnahmebedingungen unter bison.app/audio.
Werbung Ende.
Dann ein Thema, was uns immer wieder begleitet. Natürlich klar, der Bitcoin ist über 78.000 gesprungen. Aber Sascha, wer hat wieder zugeschlagen und gekauft?
Sailor mit einem Riesenkauf, größter Kauf des Jahres, oder?
Korrekt. Ich mache mal den Strategy-Tracker wieder an. Hier sehen wir ja, haben wir uns ja letzte Woche auch schon angeschaut. Hier seht ihr immer die Käufe von Michael Saylor in welchen Größenordnungen. Und man sieht an den Bubbles, ja, wie viel Volumen gekauft wurde, wie viel Masse an Bitcoin. Und mit Abstand eine der größten Käufe hat tatsächlich am 20.04. stattgefunden. Und sie haben nochmal 34.000 Bitcoin gekauft. Also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, wie viel die akkumulieren. Und der Durchschnittspreis ist bei 74.000 bei dem Kauf gewesen und hat insgesamt 2,5 Billionen US-Dollar.
Also Milliarden im Deutschen.
Milliarden, genau, richtig, ja. Also nicht die europäischen Billionen, ne, ganz klar. Ja. Aber 2,5 Milliarden US-Dollar. Und insgesamt sind sie jetzt auch schon über 815.000 Bitcoins, die sie halten. Sie hatten ja vor kurzem diese
mach weiter. Ich wollte bloß sagen, spannend ist die Zeile unten drunter, weil wir sehen ja hier die Average Cost und den Preis jetzt gerade aktuell. Und wir sind ja jetzt so unrealized, Profit und Loss sind wir ja jetzt wieder im Plus.
Genau, ganz leicht im Plus tatsächlich. Also es ist wirklich für die Volumina, die sie da haben, sind das so ein paar Prozentpunkte Gewinn. Ich glaube, beim aktuellen Kurs so 3-4% oder sowas. Also es ist wirklich hier eine lang angelegte Wette darauf, dass wir uns vom Preis verdoppeln, verdreifachen. Dann geht der Case, dann ist es wahrscheinlich das größte Genie aller Zeiten, ja, wie er sich ja auch immer aktuell schon immer so ein bisschen hinstellt, dass er sagt, ja, es ist komplexe Finanzmathematik und er hedgt das so gut und so. Und jetzt gab es ja echt einige, die auch gegen seine Vorzugsaktie geschossen haben mit Stretch, ja. Das ist alles ein bisschen kritisch, weil auf der einen Seite sagt er, das ist super, super komplex und auf der anderen Seite verkauft er Retail-Investoren, ja, das also die sichere Bank und total geiles Investment, weiß ich jetzt nicht, ist ein sehr krasser Spagat, den man da geht. Aber ja, es ist immer wieder erstaunlich, dass er sich jetzt übertrifft. Frage ich mich aber, warum haben sie nicht vorher zu günstigeren Kursen viel, viel stärker noch eingekauft? Ne? Also, Stretch gibt es ja jetzt auch erst seit kurzem. Ich glaube, da haben es auch wieder frisches Kapital reingeholt und konnten damit arbeiten. So, vielleicht war das auch ein Faktor. Aber de facto hier gerade in diesen Regionen da unten, ja, unterhalb von 70, hätte man ja noch viel, viel stärker zuschlagen können. So.
Erik.
Aber ja.
Time in the market beats timing the
market. Timing the market, ja, ja, ist ja gut, Warren. Ja, entspann dich. Alright, gut. Aave, wir haben eben über Aave gesprochen. Sascha, wir hatten auch vor kurzem über andere DeFi-Hacks gesprochen. Und hier gab es jetzt einen Artikel, dass wir in 2026 im April schon inzwischen einen der schlimmsten Krypto- oder Monate für Krypto-Hacks hatten seit Februar 25. Es ist witzig, wenn man das so liest, denkt man so, oh ja, krass, schon super lange her. Aber wenn du das so aufs traditionelle Finanzgeschäft ziehst, ja, würde man sagen, was, erst ein Jahr her und seit einem Jahr, wie viel wurde da gehackt? So, das ist schon wild. Aber es sind 606 Millionen US-Dollar tatsächlich in den letzten 18 Tagen. Und das ist natürlich schon eine fette Ansage. Was ist da so passiert, Sascha? Hol uns mal ab.
Ja, in der Schnellzusammenfassung wieder mal unglaublich schlau gemacht. Im Prinzip wurden, also die Cross-Chain-Bridge Kelp DAO war da betroffen. Mhm. Und was haben die gemacht? Die haben quasi dort auch wieder einen Token RS-ETH auf AW3 als Collateral hinterlegt und haben dann dagegen ETH geborrowed. Und dadurch konnten die, also ich glaube 280 Millionen insgesamt drainen von Kelp DAO. Und dann hat natürlich innerhalb von 48 Stunden sind 8,2 Milliarden abgezogen worden aus dem AW-Ecosystem, weil natürlich jeder User scared war, dass seine Assets betroffen sein könnten.
Ja.
Also Wahnsinn.
Ja, genau. Also es ist tatsächlich, warte mal, der Preis. Der Preis hat ja schon, warte mal, haben wir hier auch Aave? Ich guck gerade mal.
So wie ich verstanden habe, ist aber diesmal, also der Angriffspunkt war da diesmal, dass Aave quasi einen, dieses Asset approved hat, dieses RS ETH. Und dadurch konnten die Angreifer dieses als Collateral hinterlegen. Aber wie es dazu gekommen ist, müsste ich jetzt auch recherchieren.
Ja, also wir sind schon ordentlich abgesackt, ne, von knapp 113 jetzt runter auf 93 und im Bottom irgendwo 86. Also schon ein ordentlicher Rutsch gewesen für so ein großes Protokoll, muss man schon sagen, ja, ist richtig. Ja.
Aber ja, und, hier ist auch wieder Vermutungen, dass Lazarus dahinter steckt.
Ja, weil es ja immer wieder der gleiche, sagen wir mal, handwerkliche Ansatz war. Ja, so, das war ja bei Drift-Protokoll schon ähnlich. Und es ist echt irre, wie die jetzt Stück für Stück wahrscheinlich dann eins nach dem anderen dann durchgezogen haben, was sie wahrscheinlich schon lange vorbereitet hatten, die Hacks. Ja, also das ist echt, es ist immer wieder erstaunlich. Aber ja, das ist halt auch ein Teil des Systems, was ultra angreifbar ist, ja, und ich glaube, da deswegen ist halt die Zurückhaltung auch im DeFi-Bereich so stark, weil es halt diese großen Hacks gibt. Das ist ja das, was du eben auch schon zu eingangs gesagt hast, die ganzen institutionellen, wer hatte das gesagt, sagtest du,
James? Morgan Stanley, glaube ich.
Morgan Stanley, genau.
Und ja, es ist ein riesiges Problem, weißt du, es ist so Fluch und Segen der Technologie gleichzeitig. Auf der einen hast du natürlich dieses Unverfälschliche, es liegt auf der Blockchain, es ist executed, du kannst das Geld nicht zurückholen. Also im Normalfall, klar, kann jetzt USDC zum Beispiel USDC einfrieren, aber Das ist natürlich, und auf der anderen Seite hast du dann aber, okay, wenn es gehackt wird, dann wird es halt gehackt. Und wenn es gedrained wird, dann wird es gedrained. Dann ist dann keiner mehr und sagt so, ja, sorry, es war die falsche IBAN, schick mir mein Geld zurück. Ja. Sondern das ist halt dann einfach vorbei.
Genau, richtig, richtig. Ja.
Das heißt, du brauchst ein 100% sicheres, angriffssicheres System, Infrastruktur, auf was dein DeFi-Use-Case läuft, um sowas zu verhindern. Aber ja, gibt's das nicht?
Schwierig. 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 Aber ja, wir sehen schon schockierende Zahlen auf jeden Fall. Ja. Okay, schauen wir nach, kommen wir quasi von eingangs Trump wieder mal zu Trump. Das ganze Thema mit Jerome Powell, der aktuelle Fed-Chef, ist ja etwas, was immer wieder wahnsinnige Spannung hervorbringt. Trump drückt immer wieder drauf, dass die Zinsen gesenkt werden. Und da muss man ja auch nochmal dazu sagen, Trump ist ja jetzt nicht irgendwie in der direkten Linie sein Vorgesetzter, sondern es ist ja ganz bewusst die Fed abgetrennt von dem restlichen politischen Apparat, damit sie eben autark und nicht politisch getrieben agiert. Ja. Und wenn es nach Trump gegangen wäre, wären die Zinsen wahrscheinlich schon Ende letzten Jahres gesenkt worden in mehreren Tranchen.
Auf null runter.
Auf null, ja. Auf null. Kannst du haben. Und Trump droht halt immer wieder Powell mit einer Entlassung aus der Fed-Direktorium. Aber de facto ist das natürlich nur ganz schwer möglich. Und wenn wir uns jetzt anschauen, der Walsh heißt er, ne, sein Nachfolger, war, glaube ich, diese Woche in der Anhörung als Kandidat.
Walsh, nicht
mit L, sondern mit R, genau, Walsh. Und genau, die Kongressanhörung war jetzt hier am 21., genau vor 3 Tagen. Weißt du da was da rausgekommen ist, wie da der Stand ist?
Ja, im Prinzip, der Senat ist ihn natürlich kritisch angegangen, weil sie natürlich sagen, er hat eine Nähe zu Trump und ja. Der zukünftige Fed-Chef sollte ja unabhängig sein. Ja. Von daher haben natürlich viele Senatoren, darunter ja auch Elizabeth Warren, angegangen, haben quasi bezweifelt, dass er das Rückgrat hat, sich unabhängig durchzusetzen, gegen Trump durchzusetzen, etc. Es gab wohl von meinem Verständnis her noch ein paar Bestätigungen, die irgendwie nachgereicht werden müssen. Mhm. Deshalb ist er noch nicht offiziell bestätigt, müssen aber Gas geben, weil die Amtszeit von Powell offiziell am 15. Mai endet.
Ja, genau.
Sprich, es ist da schon auch ein bisschen Eile geboten.
Ja, total. Und nächste Woche steht ja auch noch eine Fed-Decision an im April. Da der 29., also in 5 Tagen, Mathe, Leistungskurs, in fünf Tagen ist es tatsächlich soweit und hier ist auch Polymarket ganz klar mit 99%, es wird kein Change kommen. Man müsste jetzt mal gucken, ich glaube, der nächste genau wäre dann im Juni und auch da sehen die Zahlen noch so aus, dass es auch da kein Wechsel.
Das wäre aber ein guter Bett, hä?
Ja, also ich würde, ja, also no financial advice, Leute, macht euch euer eigenes Bild und wettet bitte nicht, das ist Quatsch, ja. Aber ihr wisst ja, Sascha und ich sind ja immer leicht zu verleiten und deswegen gucken wir uns solche Sachen auch manchmal an und sinnieren darüber, ob so etwas vielleicht nicht doch was wäre bei aktuell, wenn wir uns anschauen, 4% Wahrscheinlichkeit, dass ein Decrease kommt, also eine Senkung. Da würde ich jetzt schon mal sagen, könnte man sich mal thematisch mit ein bisschen mehr auseinandersetzen, ob das nicht vielleicht Sinn macht, sich da drauf mal mit 20 Euro drauf einzulassen und zu gucken, was passiert. Aber ja, das ist natürlich maximales Gambling und völliger Quatsch, aber ich finde es immer spannend zu gucken, wenn sich da jetzt was ändert, wenn Walsh kommt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er nichts ändert, weil guck mal, auch der Krieg ist so teuer im Iran, die sind so unter Druck auch, geldtechnisch, oder muss Liquidität in die Märkte rein und ich bin mir nicht sicher. Aber anyway, das ist meine persönliche Meinung und dient nur Entertainment-Zwecken.
Auf jeden Fall.
Genau. Okay, dann haben wir weiterhin Trump. Das ist ja auch so seine Taktik, ne? Die Medien beherrschen, egal mit welcher News, Hauptsache er überall, ne?
Oder? Überall.
Das kann er auch überall. Sehr gut, tatsächlich. Aber worum geht's hier? Justin Sun.
Ja, das hatten wir auch schon mal aufgearbeitet, irgendwann vor geraumer Zeit, wo wir festgestellt haben, dass Justin Sun ja mit so der größte Einzelinvestor war für World Liberty Finance. World Liberty Finance ist ja quasi das DeFi-Krypto-Projekt aus der Trump-Familie, also von hier sein Sohn, hauptsächlich Eric, treibt das ja, glaube ich, voran in dem Fall. Und Justin Sun wirft jetzt wir World Liberty Finance vor, dass sie ihm die Stimmrechte entzogen haben und seine Token eingefroren haben. Der Grund soll sein, dass dass quasi die Trump-Seite weitere hunderte Millionen Dollar wollte für ein Stablecoin-Projekt, wo er sich aber verweigert hat, und daraufhin sind seine Token eingefroren worden und Stimmrechte entzogen. Ob die Behauptung stimmt oder nicht, sei in dem Moment erstmal dahingestellt, weil das müssen natürlich Gerichte entscheiden, aber das ist im Moment der Vorwurf, den Sun gegenüber World Liberty Finance ausgesprochen hat.
Ja, wie sagt man, wer mit Hunden schläft, der muss sich nicht über die Zecken oder die Läuse wundern. Ja, also das ist halt natürlich auch, Justin Sun ist auch kein unbeschriebenes Blatt. Ne? Also der hat
sicherlich
auch,
nicht.
Also, ne, ich glaube, wenn es so wäre, wird es jetzt auch nicht den Falschen treffen, aus meiner Sicht.
Ja, das weiß ich nicht. Das ist natürlich auch, also herrscht ja nach wie vor, es herrscht ja immer die Unschuldsvermutung, ja. Unschuldig, bis deine Schuld bewiesen ist.
Ja, aber wie ist er reich geworden, der gute Justin, mit Ron? Ja, so. Auf dem Rücken von wem? Also, naja, anyway. Gut, habe ich andere Meinung oder sehr klare andere Meinung dazu. Aber anyway, also es ist natürlich so, dass er aber auch sich bei Trump unheimlich angebiedert hat, um dort in eine positivere Situation zu kommen. Und jetzt schießt er halt gegen Trump. Jetzt hat er halt vielleicht ein bisschen zu viele Stakes auf einer Seite gehabt. Und jetzt muss er sich, glaube ich, auch nicht wundern oder beklagen. Also, ist mein Take dazu. So. Dann haben wir noch jemanden, auf den Trump auch nicht so gut zu sprechen ist, Sam Bankman-Fried. Und da hast du was Cooles mitgebracht, das fand ich ganz, ganz spannend. Das heißt, das waren damals mal Investments von FTX, die sie getätigt haben. Und da war unter anderem Anthropic, Solana, Robinhood, SpaceX, Cursor dabei. Und da geht es darum, Sascha, wenn ich es, glaube ich, richtig verstanden habe, wenn er noch alle Assets behalten hätte, die er damals investiert hat, dann wären seine Investments heute wie gewesen?
140 Milliarden oder 114. Sorry, 114 Milliarden wäre das quasi angewachsen. Er ist auch bei Anthropic, ist er super früh reingekommen und hatte da, glaube ich, 8% Stake an dem Unternehmen.
Ja.
Und wir wissen ja alle, wie sich Anthropic die letzten Jahre entwickelt hat.
Ja.
Und der Catch an der ganzen Geschichte ist aber, dass der Insolvenzverwalter diese Assets damals liquidieren musste, logischerweise, um natürlich die ganzen Forderungen der Gläubigen gerecht zu werden.
Ja.
Das heißt, das Geld ist natürlich nicht mehr vorhanden, sondern es ist liquidiert worden in den Jahren 22, 23. Aber man sieht zumindest, dass das Händchen, was SBF da hatte, auf seine Investments gar nicht so schlecht war. Ja. Klar, das blendet jetzt natürlich aus. Sicherlich hat er auch viel Scheiß gekauft, was jetzt nicht wert ist. Ja. Aber auf der anderen Seite hat er natürlich auch ein paar wirklich extrem gute Investmentgriffe.
Genau. Definitiv. Ja, Anthropic ist ja auch gerade so, da probieren ja echt gerade noch viele Leute reinzukommen. Ich glaube, jetzt zuletzt waren das was 800 Milliarden, 900 Milliarden Bewertungen, wo die Leute noch probieren, in Secondaries reinzukommen. Das ist schon echt, echt spannend. Und auch diese Bewertung, das ist so irre, ja. Also wir sind jetzt demnächst schon quasi bei Trillion-Dollar-Companies.
Immer bald, ja. Ne? Wir werden wahrscheinlich dieses Jahr
erste IPO mit Trillion-Dollar Bewertung, ne, genau. Und Anthropic ist auf dem besten Weg dahin. Also es ist schon echt, echt absolut, absolut irre, was da draußen abgeht. Ja, Wahnsinn. Okay, was haben wir noch? Tolle medienwirksame Maßnahme für Krypto. Mal wieder bestes Aushängeschild. Direkt nach Iran akzeptiert Krypto. Ja, Adoption, Freunde, wir sind auf dem richtigen Weg. Das war natürlich Satire. Wenn ich sowas lese, ja, von Ash Crypto, den ich eh gefressen habe, diesen tollen Influencer. This is massive for crypto, ja. Also, oh, komm, Kotzwirk, ey. Also de facto ja, es ist toll, beziehungsweise, ja, es ist toll, kann man sich auch nochmal die Frage stellen, aber es ist eine Adaption von Krypto, aber in welchem Use Case kann man wieder ein ganz großes Fragezeichen dahinter machen. Also die Russen haben wohl intern eine Krypto-Gesetzgebung durchgegeben, sodass Geschäfte und Unternehmen Krypto dafür nutzen können, um Cross-Border und Payments zu machen und Foreign Trade Settlements auch wenn sie unter Sanktionen stehen, ja, so dass sie halt eigentlich geht es darum, Sanktionen zu umgehen, wenn man es auf den Punkt runterbringt, mithilfe von Krypto. Und that's it. Ja, das ist massive for Crypto. Ja, so, unsere lieben amerikanischen und internationalen Krypto-Influencer. Ja, alright. Das noch dazu. Sind wir noch mal kurz, um es abzuschließen, die Runde bei Krypto-Influencern. Und da hatte ich diese Woche auch Folgendes von diesem Filarect, wer auch immer das sein mag, ist auch nicht so riesig, aber es ist mir nur eingespült worden. Und da stand Breaking, Trump's Insider Whale with 100% win rate just opened 92 million ETH short with 20x leverage. Liquidation price 1392 US-Dollar. Also worum geht's? Ein angeblicher Trump-Insider hat einen Short mit 20er Hebel geöffnet, der hatte bisher 100% Winrate und hat 92 Millionen US-Dollar auf ETH Short gewettet. So, dann gucke ich mir das an und ich gehe mal hier rein. Ja, so, Sascha, was fällt dir hier auf, wenn du dir das anguckst? Also ja, wir sehen Barron Trump, ja, das ist der vermeintliche Insider, den sie dort nach vorne stellen.
Ja.
Und was haben wir? Was haben wir hier für ein Trade? Short 20x, Liquidation Preis 1392.
Ach, da unten sind wir, ja.
Ja, ja. Was haben wir denn hier?
Es ist Long, haben
wir. Es ist ein Long. Es sind 92 Millionen.
Es sind jetzt 20. Ich hatte die Nachricht auch die Woche gesehen, dachte mir da schon so, hä?
Ja, genau.
Wie kann es nicht wahr sein? Und dann hast du einen Liquidation-Preis von 1300, aber ich bin gar nicht reingeschaut.
Danke. Und das ist mir so sofort aufgefallen und ich habe mir gedacht, hä? Wie kann denn der Liquidation-Preis unter dem aktuellen Preis liegen und es kann ein Short sein? Das passt ja 0,0 zusammen. Null. Ja. So, und dann habe ich mir das angeguckt und ich habe auch ein Video dazu gemacht, weil ich denke mir halt, weißt du, wenn du denen stumpf traust, diesen Vögeln da draußen, ja, und nicht mal ein bisschen der Sache hinterhergehst und dir das anschaust, ist nämlich völliger Quatsch, es ist ein Long, ja, und deswegen liegt natürlich der Liquidation-Preis, liegt dann bei 1392 Dollar, was auch total Sinn macht, ja, aber es ist immer dieses Krypto-Twitter, also Freunde, Fact-Check, schaut euch das alles nochmal an und es ist halt so, ich weiß nicht, was die da für Interessen. Und guck mal, aber wenn ich mir anschaue, so eine Kacke wird sich dann 800.000 Mal angeschaut, wird gerepostet, geliked, gespeichert, wo ich mir so denke, das hat null Substanz. Was für ein Brainrot, ja? Aber hey, wir sind bei 31 Minuten. Leute, das war eine kurze, knappe Folge. Sascha, hast du noch was hinzuzufügen, bevor ich mich jetzt hier noch weiter aufrege ins Wochenende?
Nee, komm, bring mal dein Blutdruck wieder runter.
Genau. Ich trinke jetzt einen doppelten Espresso, damit ich wieder runterkomme. Freunde, in diesem Sinne, wenn euch das heute gefallen hat, lasst ein Abo da, gebt uns eine Bewertung, haut uns in die Kommentare, was ihr euch für nächste Folgen wünschen würdet. Sascha, ich glaube, nächste Woche ist wieder mal ein Gast dran, ne? Ich glaube, ich wäre heute schon dran gewesen. Ja, ich glaube, ich wäre heute schon draußen dran gewesen.
Du hast gepennt, ne?
Ja, pst. Aber da keiner bis zum Schluss hört, sehr gut. Keiner weiß es. Und falls ihr es doch gehört habt, haut's mal in die Kommentare. Okay, ich schaue, dass wir nächste Woche noch einen Gast reinbekommen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Ja, bleibt immer interessiert und auch kritisch. Ja, gerade bei solchen Sachen, die wir uns gerade angeschaut haben. Immer nochmals Hirn einschalten, zweimal drüber nachdenken und vertraut erstmal per se keinen Twitter-Influencern oder X-Influencern. Ja, in diesem Sinne.
Vertraut per se erstmal niemanden.
Genau, erstmal niemanden. Ja, da hatte Sascha recht. Ein schönes Wochenende. Und bis nächste Woche wieder um 11.30 Uhr am Freitag, wenn alles gut geht. Also bis dahin, wir hören uns. Alles Gute. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.